D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallo. Angela Merkel aus dem Bundeskanzleramt wünscht sich transparentere Algorithmen.
Jeff Jarvis aus New York wünscht sich individuellere Medienangebote.
Stefan Meyer von Bayern 2 wünscht sich mit seiner individuellen Stream-App mehr Hörer.
Helen Bowden von der BBC wünscht sich mehr Liebe fürs Radio.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Hans-Werner Kiltz, Mitglied im Aufsichtsrat der Dumont Mediengruppe. Das Unternehmen, das seit Jahren rote Zahlen schreibt, hat heute offiziell bekannt gegeben, seine beiden Hauptstadtblätter, die Berliner Zeitung und den Berliner Kurier, zukünftig von einem in eine neue Gesellschaft ausgelagerten Newsroom produzieren zu lassen, wodurch insgesamt 50 Redaktionsstellen wegfallen. Dazu sagt Aufsichtsrat Kiltz in einer offiziellen Verlagsmeldung, Zitat: Die Alternative liegt auf der Hand. Entweder wir begleiten die Berliner Zeitung und den Berliner Kurier noch 2 Jahre beim Niedergang oder aber wir wagen einen Neuanfang. Das erfordert die Offenheit, Strukturen gänzlich und mitunter radikal neu zu denken. Nur wenn dieser Neuanfang gelingt, können wir unseren publizistischen Auftrag sicherstellen.
Die zweite Meinung
kommt heute von Frank Überall, dem Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes, wer dieses Vorgehen von Dumont scharf kritisiert. Nämlich sagt er, Zitat, Desaster für die betroffenen Journalistinnen und Journalisten und als Bankrotterklärung des Managements.
Und weiter sagt Überall dazu, die Dumont-Verantwortlichen setzen die Kolleginnen und Kollegen bei der Berliner Zeitung und dem Kurier unter einen unerträglichen Druck, weil sich jeder für den Newsroom bewerben muss und völlig offen ist, wer übernommen wird.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Münchner Medienmagazin hier bei D-Radio Wissen. Herr Pähler, wir sind
ja
in München.
Ja, wir sind in München, weil ja auch wieder Medientage sind, die zum 30. Mal.
Und deswegen senden wir auch heute live aus München, weil wir haben uns nämlich gesagt, und das finde ich mich ganz toll, das ist die 30. Ausgabe, das ist klar, da muss man nochmal genauer hinschauen,
ganz genau.
Was die Medienbranche auch betrifft. Weil es ist ja auch so, dass das mit die größte Branchenveranstaltung ist, gerade was traditionelle Medien angeht, aber dass natürlich die neuen Medien eine große Rolle spielen. Und da das ja auch irgendwie für alle, die was mit Medien machen, unsere Zukunft betrifft, müssen wir das heute Abend mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen.
Das machen wir die ganze Sendung lang. Trotzdem muss ich sagen, ich habe mich ja beim Titel der diesjährigen Medientage ein bisschen gewundert. Mobile and Me, wie das ich die Medien steuert, heißt das. Ich habe gedacht, wie ich die Medien steuere, meinen die. Aber sie meinen das gar nicht bezogen auf mich. Aber man kann das Motto, glaube ich.
Du bist nicht das ich, Herr Pähler.
Ach so, ich habe das immer gedacht, aber man kann, glaube ich, tatsächlich das Motto in eine Frage übersetzen, nämlich wie individualisierte auf den Nutzer, also zum Beispiel doch auf mich zugeschnittene mobile Medienangebote den Journalismus ja und auch damit irgendwie ein Stück weit die öffentliche Debatte verändern.
Tja, und das ist eine interessante Fragestellung, die führte dazu, dass es gleich 2 Premieren auf dem Medientag gab. Nämlich erstmals drehte sich eine Eröffnungsveranstaltung um Algorithmen und künstliche Intelligenz, 2 Begriffe, die mir richtig um die Ohren geflogen sind in den letzten 3 Tagen. Als zwar dienten die als technische Voraussetzung für individualisierte Angebote. Und zweitens sprach erstmals die Bundeskanzlerin auf dieser Veranstaltung. Dass sie zu Medienkongressen kommt, ist nicht neu. Aber München war auch dann eine Premiere.
Mhm.
Und wir holen uns noch jemand jetzt ins Boot, der der Kanzlerin genau auf die Pfoten geschaut hat.
Anders als wir nämlich.
Die Medienjournalistin und unsere Kollegin Vera Linz. Hallo Vera.
Hallo ihr beiden.
Ja.
Hört ihr mich? Ja,
ja, wir hören dich
ganz fantastisch. Die Kanzlerin, die ist ja nicht nur Kanzlerin, sondern man weiß ja, sie ist auch studierte Physikerin, hat also einen naturwissenschaftlichen Background. War das denn jetzt eigentlich, auch wenn man auch das nochmal bedenkt, eine ganz normale Rede, die sie da gehalten hat? Oder hat man neben der Politikerin vielleicht sogar tatsächlich auch ein bisschen diese Physikerin daraus gehört?
Also erstmal war es eine relativ normale politische Rede, so wie auf anderen Medienkongressen auch. Sie hat die digitale Disruption thematisiert, die ja schon seit Jahren diskutiert wird. Sie hat über den Wert der Pressefreiheit gesprochen, hat sich zu technischen Fragen geäußert, zum Beispiel wie wichtig es ist, dass der Mobilfunkstandard 5G überall in Deutschland endlich bald zur Verfügung steht. Aber wenn ich jetzt mal so überlege, was bleibt von ihrer Rede in Erinnerung, dann ist es schon das, was sie zu Algorithmen gesagt hat, dass die inzwischen sehr wichtig sind für die Gesellschaft, einfach weil sie zum Beispiel Informationen vorstrukturieren, die sozusagen eine Filterbubble produzieren.
Aber die Algorithmen, die sozusagen wichtig werden und immer wichtiger werden, können natürlich das Bedürfnis nach eigener Selbstbestätigung und die Abwertung Wer Haltung gegenüber scheinbar überfordernden Informationsfluten verstärken, indem sie als Algorithmen dafür sorgen, dass gezielt und fast ausschließlich bestimmte Informationen angeboten werden, solche also, die an die bereits offenbarten Interessen der jeweiligen Internetnutzer oder an Empfehlungen und Kommentare ihrer Internetfreunde anknüpfen.
Ja, und wenn ich nur noch das kommuniziere, was mir irgendwie ins Konzept passt, dann kann das natürlich zu einer Fragmentierung der Öffentlichkeit führen, die auch die Demokratie bedrohen kann. Und das führte dann zu einer Forderung, die wirklich aufhorchen ließ.
Das ist eine Entwicklung, die wir genau beobachten müssen, bei der persönlich ich auch der Meinung bin, dass Algorithmen transparent sein müssen, dass sie dargelegt werden müssen, dass man sich als interessierter Bürger sozusagen informieren kann, was passiert da eigentlich mit meinem Medienverhalten und mit dem anderer?
Ich meine, Algorithmen transparent machen, sie ist ja nicht die Erste, die das fordert. Aber wenn jetzt die Bundeskanzlerin das sagt, dann hat das ja irgendwie auch einen besonderen Stellenwert. Was könnte sie aber genau damit meinen?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Das haben sich alle gefragt und darüber wurde dann natürlich im Anschluss in den Medien und in den sozialen Netzwerken total viel spekuliert und mehr als spekulieren kann man auch nicht, denn Angela Merkel wurde nicht konkreter. Sie hat auch nicht Facebook oder Google explizit angesprochen und man vermutet nun, dass es ihr also nicht darum geht, dass die jetzt ihre Geschäftsgeheimnisse offenlegen, sondern dass es eher darum geht zu erfahren, wie der Algorithmus von Facebook oder Google im Großen und Ganzen funktioniert. Also mir fällt da zum Beispiel Trending Topics von Facebook ein oder die Filterung von Nachrichten, die einem zugeleitet werden, da wäre sicherlich mehr transparent.
Ich fände es sogar mal ganz interessant, dass einige auch mal vorgeschlagen haben, ja, man bräuchte eigentlich in gewissen Bereichen des Netzes öffentlich-rechtliche Algorithmen. So, ne? Das kam ja auch mal wieder in der Debatte auf. Aber wie ging es dann? Wie wurde denn die Rede der Kanzlerin noch beachtet?
Öffentlich-rechtliche Algorithmen machen durchaus insofern Sinn, dass es eigentlich im Großen und Ganzen um die Kontrolle auch über Algorithmen geht, genau, dass sie irgendwie berechenbar werden. Man hätte gerne die Kanzlerin im Anschluss auch noch gefragt, wie sie es nun konkret gemeint hat, aber sie ist halt sofort nach der Rede wieder losgezogen mit dem Hinweis, Wolfgang Walster vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, der anschließend sprach, den könne sie ja auch mal so treffen, sagt sie, und da kam dann vielleicht doch ein bisschen die Wissenschaftlerin durch.
Dann lass uns aber nochmal über die sogenannte Filterblase, die Filterbubble sprechen. Das ist ja definitiv, glaube ich, ein Thema für die Demokratie. Für die Medien ist sie aber ja doch auch irgendwie mindestens genauso bedrohlich. Ne? Also, dass immer mehr User ihre Nachrichten vorzugsweise oder nur noch aus sozialen Netzwerken beziehen. Welche Tipps hatte denn Wolfgang Walster, den wir ja gerade auch schon angesprochen hatten, vom Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz dazu?
Ja, der hat sich ganz salomonisch geäußert. Er kam zu dem Fazit, dass die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz, die ja in diesen Algorithmen steckt, auf die Meinungsfreiheit untersucht werden müssten. Er hat sich vor allem in seiner Rede damit beschäftigt, was KI und menschliche Intelligenz voneinander unterscheidet. Das haben die am Institut übrigens auch viel mit Spielen getestet. Und er erzählte eine sehr lustige Geschichte, nämlich die, dass es nur ein Spiel gibt, bei dem künstliche Intelligenz versagt. Ihr wart ja da noch nicht in München. Mhm. Darum könnt ihr mal tippen, was das sein könnte. Habt ihr eine Idee? Das vielleicht gelesen?
Künstliche Intelligenz, ein Spiel. Ist das ein modernes Spiel?
Nee, es ist ein ganz altes Spiel.
Also ich ärgere dich nicht. Noch älter.
Vier gewinnt.
Nee, ich sag's euch, okay? Es handelt sich um Pokern.
Ah.
Und zwar aus dem Grund, weil künstliche Intelligenz nicht bluffen kann. Also das ist zum Beispiel noch was den Menschen vorbehalten ist. Aber dann hat noch Armin Wolf gesprochen, den kennt ihr ja auch, den stellvertretenden Chefredakteur vom ORF, Anchor von Zeit im Bild, also kann man so mit den Tagesthemen oder Heute-Journal vergleichen und frischgebackener Hans-Joachim Friedrichs, Preisträger für den Sonderpreis. Der hat sich nun wirklich der Frage angenommen, was tun, wenn eben die Leute ihr Wissen aus den sozialen Netzwerken holen und nicht mehr von den klassischen Medien. Und die, wie er sagt, ja so aussehen wie Medien, aber es eigentlich gar nicht sind. Sie sind was ganz anderes. Und er hat erstmal grundsätzlich geklärt, wir brauchen Journalismus heute noch. Der muss Menschen aufklären, muss sie befähigen, an der Demokratie teilzuhaben, Informationen verifizieren und falsifizieren. Und er sagt, Medien seien sowas wie die Infrastruktur der Demokratie. Sie seien eine Dienstleistung in der Gesellschaft und das habe folgende Konsequenz.
Diese Dienstleistung, Aufklärung, setzt Publikum voraus. Wenn aber immer weniger Menschen traditionelle Medien verfolgen, dann müssen möglicherweise wir Medien die Menschen verfolgen. Wir müssen also dorthin, wo das Publikum ist. Und wenn viele, vor allem junge Menschen, auf Social Media sind, dann müssen wir auch dorthin. Wir dürfen die Aufmerksamkeit und die Facebook-Feeds nicht nur Katzenvideos, Listicles und lustigen GIFs überlassen. Wir müssen, wo immer es geht, die algorithmusgesteuerten Filterblasen aufstechen und die Newsfeeds mit ordentlichem Journalismus infiltrieren.
Ein schönes Wort, also die Blase aufstechen. Er hat Mirjam Meckel zitiert, die Chefredakteurin der Wirtschaftswoche, die hat kürzlich in Wien auf einer Tagung davor gewarnt, via Social Media könnte man die Demokratie hacken, also kaputt machen, würde ich es mit meinen Worten sagen. Und Armin Wolf hat daraus folgenden Schluss gezogen.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Social Media nicht so schnell verschwinden werden, und davon gehe ich aus, brauchen wir da eine Gegenstrategie. Und vielleicht könnte diese Gegenstrategie der Gegenangriff sein. Und wir Journalisten müssen Social Media Plattformen hacken.
Er meint also, wir müssen Newsfeeds mit ordentlichem Journalismus infiltrieren, diese Blase aufpieksen. Wir müssen in die Echokammern der Milliarden Nutzer reinbrüllen oder reinflüstern, auch wenn es wehtut. Und das war jetzt mal eine Antwort, wie man eben damit umgehen kann, dass viele Nachrichten ihre Nachrichten aus den sozialen Netzwerken holen. Aber wie man nun genau erfolgreich ist, das konnte er auch nicht sagen. Das war auch so eine Frage, die sich natürlich immer wieder durch die Konferenz in München gezogen hat.
Und das vertiefen wir dann auch gleich hier bei die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien aus München, Münchner Medientage.
Was mit Medien, das individualisierte Medientage-Medienmagazin. Und die Medienjournalistin Vera Linz, jetzt habe ich ganz oft Medien gesagt, die ist weiter bei uns und wir fassen mit ihr zusammen die Medientage München. Die sind ja heute zu Ende gegangen. Vera, was würdest du denn sagen, so jahrgangsmäßig, war das ein guter Jahrgang, die Medientage, die in ihrem 30. Jahr?
Es war ein guter Jahrgang. Ich fand dadurch, dass man wirklich mal einen neuen Fokus aufgemacht hat mit den Algorithmen, mit der künstlichen Intelligenz, ist eine neue Perspektive reingekommen. Und das fand ich schon zum Teil sehr anregend, auch wenn man viele Fragen nicht beantworten konnte.
Das ist mir auch aufgefallen. Also viele Fragen wurden in diesem Jahr aufgeworfen, relativ wenig Antworten. Lass uns erstmal mit der künstlichen Intelligenz anfangen, bevor wir gleich über Individualisierung sprechen. Künstliche Intelligenz, was sind da deine Beobachtungen, die du auf den Medientagen gemacht hast?
Na, meine Beobachtung ist, dass man im Grunde dabei ist, erstmal zu sortieren, was kann man damit machen, wie kann man Inhalte individuell zuschneiden auf Nutzer. Für die Öffentlich-Rechtlichen ist zum Beispiel auch ein Thema der Datenschutz. Was dürfen die überhaupt an Daten aufnehmen von den Usern, um ihnen was aufzubereiten? Dann habe ich gemerkt, dass in der Tat eben wirklich vieles noch offen ist, wie es konkret weitergehen soll. Es gab auch einen Zukunftsforscher, Bernd Flessner, der sagte, ach, 2050, da gibt es eh keine partikulären Medien mehr, da wird alles aufgehen in der Observosphäre. Also da werden Daten gesammelt und Daten genutzt und dann haben wir gar nicht mehr so einzelne Gewerke, sondern Man-Media, also jeder macht da Medien, der hat das Problem sozusagen dann schon auf diese Weise für sich gelöst.
Wenn wir jetzt über Individualisierung sprechen, da frage ich mich eigentlich immer, wenn ich was individualisieren will, dann muss ich doch erstmal das Individuum kennen, für das ich das individualisieren will, oder? Also da frage ich mich immer noch, wie kriegt man das eigentlich hin, so als Medium?
Also es gibt zwei Wege. Der eine Weg ist tatsächlich, indem man ihr Verhalten nachvollzieht. Durch die digitalen Medien kannst du ja jede Bewegung im Grunde sozusagen aufnehmen und auch analysieren. Darüber sprach auch Jochen Wegner von Zeit Online, dass die da schon, glaube ich, einen Roboterjournalisten haben, der User-Kommentare sammelt und analysiert. Und das andere ist Jeff Jarvis, auf den kommt ihr ja, glaube ich, auch noch gleich zu sprechen. Der sagte ganz traditionell, rausgehen, in die sozialen Netzwerke gehen, mit Leuten treffen und hören, was die zu sagen haben.
Ja, lass uns dann auch tatsächlich mal über Jeff Jarvis sprechen, denn der hat ja heute dann auch beim Publishing-Gipfel eine Keynote-Rede gehalten on Structure, on Change. Jeff Jarvis ist ja Professor für Journalismus in New York und es war eigentlich ganz interessant. Ich habe da mal hinterher mit Jeff Jarvis geredet und wollte von ihm wissen, was denn eigentlich heute seine Message für die deutschen Medienmacher war.
I guess sometimes I'm brought to Germany to try to be Mr. Controversial and complain about the Leistungsschutzrecht or something else, but this time I tried to be more constructive and positive and helpful and argue that if I ran a newspaper, which is never going to happen, but if I ran a newspaper, what would I do? And I argue that we've got to move past the old mass media business model of making the same product for everybody. We've got to go to more relevance and value for people. And that means we've got to serve communities. And I think that a newspaper has to send out a small team, cross-functional team from editorial and business and technology design and an audience and listen, first and foremost, listen to a community's needs and goals. then and only then come back and decide how we can meet those goals. So I believe that's the skill we have to develop in journalism to raise us to a higher value.
The interesting thing here is when you say, okay, it's not about mass projection, and people think, yeah, well, let's talk about Google. Even everyone is using Google. It's not a one-to-many relationship. So I think this is something what media can learn from Google, right?
Big, gigantic Google is a personal services company. Google treats you and me differently. No two people see the same Google on Earth. No two people see the same Facebook on Earth. They build their businesses on having direct relationships with us. We still are in the mass media business model where all we do is bring in masses, volumes, reach, and sell that to advertisers. We know what's happening to the value of that advertising. It's going down. If we don't rise up in relevance and value, we'll be dead. So the real lesson to learn from Google is to become not just more personalized with what we already make, but to become more valuable and relevant to the communities we serve.
And what does it mean to storytelling? Many editors-in-chief, they say, well, it's all about the storytelling. We have to focus on this. But when the quality is great, we will find our audience. That's not enough?
This is where I'm probably the worst heretic in our field. I used to salute the flag that said, we're all storytellers. No, I don't think we are. I think storytelling is just one tool we have. The article, the story, is just one tool that we have for journalism. We have all kinds of new tools now that we can bring together people in events. We can convene discussions. We can create databases. We can create tools. We can educate people. There's all kinds of new things we can do to meet the ultimate goal of journalism, which is to inform the public. The problem with this notion of being a storyteller is it still puts us in control. And more we have to put the public in control and add value to what they do. And that's hard for us to get our heads around. So the way I teach it is to say that we have to act at first more like anthropologists and listen to the community, understand the community's needs. Only then can we start to meet those needs.
I'm interested in another, on your take about platforms are becoming media companies in a way. Let's think about the AT&T deal, the Verizon deal, for example, the rumors about Disney and Twitter. And when you see that Twitter is buying the rights for sports content to broadcast it live, I think this is a massive shift. Is it good? Is it bad?
I'm not sure yet. I think you're right that when you see AT&T try to buy Time Warner, yes, they're trying to buy content. But that's also one old company going to marry another old company. And so I don't know that we should take huge lessons from that about where the world goes. The other way I hear this discussion held in who's a media company is around Facebook and Google. People in media insist that Facebook and Google are media companies, and I don't think I agree. Just because something has a page with content on it and an ad on it that we used to think was ours, that doesn't mean it's media. I think that Facebook is instead a mechanism to connect people with each other. Google is a mechanism to connect people with information. Those are entirely new structures. What we used to think of as content and media and storytelling is at least three different things. One is information, which is what we do, which is, in a way, I would argue, the most valuable but the least valued, the hardest to make money on because it's a commodity. Number two is entertainment. If you make Game of Thrones, then you make a unique product people want to spend time with. And three is connections or communication, social, in other words. Those, to me, are separate things. You don't just take content and add social to it. You don't just take news and add entertainment to it. They're separate use cases. And we always used to lump all that together and call that media. So when Facebook comes along and people spend time with it, and they look at text, they look at ads, we say, that's media. We risk missing the trees for the forest. We just tend to look at this as one institution to another, big media industry to this new industry. We think it's trying to be us. No, it's too smart to be us. It's something new. And so, yes, at the same time that you have Comcast and Universal tying together and AT&T and Time Warner potentially tying together, those are dinosaurs huddling against the cold wind of the new world.
Okay. This is interesting. I would say, but if Mark Zuckerberg would have lived 70 years ago, I think he would have created a newspaper, because actually they're doing almost the same, but you have to keep in mind what's possible for them. Let's say an editor, he had a
or no, not a, a publisher, let's say a publisher. A publisher, he had a space, he filled it up with the most relevant informations that are important to the people and put ads on it, and they make money from it. But the beauty on Facebook is it's not just about news, it's about relevant information, and even they're making the money out from ads. And but the part is they can individualize it. Do you agree or disagree?
Facebook, not long ago, finally started putting out an explanation of how its algorithm works, how it thinks. Not in great detail, of course, but it said that it makes its priorities clear. And they've actually long said this. First priority is connecting you with your friends and family. The second priority is to entertain you. The third priority, in that order, is to inform you. It's almost accidental that Facebook informs you. Yes, it is a powerful tool for that, but it's not the primary use of Facebook.
Okay. I can't say anything against this, Professor.
Sagt Jeff Jarvis. Und Vera, dein Eindruck vom Auftritt, ist das angekommen? Oder sagen die alle, oh, das, was der Jarvis fordert, ist zu realitätsfern?
Also ich kann vor allem erstmal sagen, was ich gesagt habe, weil es gab in der Debatte selber, also als er auftrat, gab es ja dann das Gespräch mit Juliane Leopold und Matthias Müller von Blumenkron, aber es gab keinen Widerspruch oder keine Diskussion aus dem Publikum, insofern ist das schwer zu sagen, aber bei mir hat es Widerspruch hervorgerufen, wenn ich das kurz sagen darf. Also erstens finde ich es schwierig, uns die Medien mit Google zu vergleichen. Das ist, glaube ich, noch ein Unterschied, ob ich Inhalte sortiere und weiterleite oder Inhalte wirklich selbst produziere. Zum Zweiten glaube ich immer noch an die Kraft der Geschichte. Also das ist das, was Menschen zusammenhält. Und drittens denke ich eben, ja, man muss auf die User zugehen, schauen, was sie für Wünsche, Bedürfnisse haben. Aber wir müssen ja auch Themen setzen oder Themen finden und sehen und analysieren. Und das ist mir alles ein bisschen zu kurz gekommen bei Jeff Jarvis.
Aber widersprechen würde er dem, glaube ich, auch nicht, oder?
Müsste man ihn fragen, ja. Weiß nicht.
Reichen wir dann beim nächsten Mal weiter. Vera Linz, genau. Danke für deine Eindrücke von den Medientagen und dass du die mit uns geteilt hast. Und was ich noch total lustig fand, eine Anekdote müssten wir, glaube ich, auch noch erzählen, dass die gerade bei der Tech, das ist immer so eine Sache, ne, wenn man irgendwie auftritt und dann werden so Präsentationen gezeigt und ausgerechnet bei der Kanzlerin hat dann ein Film versagt, als sie gerade über hier im Prinzip über den Medienstandort Deutschland gesprochen hat. Das war doch ein bisschen dann ein lustiger Moment, oder?
Ja, und ich habe ja auch so hier in der Community so ein bisschen diskutiert mit den Kollegen. Ich fand es peinlich, muss ich sagen, weil ich dachte, wenn ich wirklich, also wenn das meine Hauptaufgabe ist, so eine Veranstaltung zu machen und da so ein Video zu bringen, was so ein Highlight gewesen ist und dann läuft es nicht. Also wenn mir das passiert, so okay, aber so als Profi fand ich ein bisschen schwach.
Danke Vera für deine Eindrücke von den Medientagen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das zeitautonome Medienmagazin. Individualisierung im Radio, das ist jetzt unser Thema. Genau darin sieht der Sender Bayern 2 vom Bayerischen Rundfunk die Zukunft. Und deshalb will der Sender ein unabhängiges, mobiles und vor allem individuelles Radioerlebnis bieten. Mhm. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Marketing-Sprech. Ja,
ist aber es auch.
Aber, weil das haben sie ja auch so genau vorgestellt auf den Medientagen. Und zwar haben sie konkret vorgestellt eine neue App. Und zwar soll die, je häufiger und länger ein Hörer sie benutzt, mehr und mehr über diesen lernen. Und weil sie das tut, kann sie jedem einzelnen Hörer ein genau auf seine Hörbedürfnisse und seine inhaltlichen Vorlieben zugeschnittenes Radioprogramm anbieten. Ich habe ja ehrlich gesagt immer schon mal von sowas geträumt. Mhm. Ist das jetzt so die Antwort auf meine Träume?
Das weiß ich nicht ganz genau. Ich habe die App heute Morgen auch tatsächlich mal ausprobiert und es sieht erstmal ganz gut aus. Und was man schon sagen kann, es ist eine Radio-App, auch wenn sich das jetzt ein bisschen auch anhört wie Marketing-Sprech, die es bislang so in Deutschland jedenfalls noch nicht gegeben hat. Also schon irgendwie eine echte Innovation. Seit so knapp 2 Wochen gibt es das Ganze, die neue Bayern 2-App in den App-Stores. Und ja klar, Bayern 2 hat natürlich die Medientage in München genutzt, um sein neuestes Baby da zu präsentieren und auch ordentlich die Werbetrommel gerührt. Ich glaube, jeder, der wollte oder nicht wollte, hat so orangene Kopfhörer geschenkt bekommen als kleinen Werbeträger. Und ich habe mit Stefan Meyer, dem Programmchef von Bayern 2 und auch mit dem Leiter des App-Projektes, mit Alexander Schaffer, über die Idee hinter der App gesprochen. Und als erstes, da habe ich Stefan Meyer gefragt, warum er denn eigentlich glaubt, dass die Zukunft des Radios in individuellen, mobilen Angeboten liegt.
Wir wissen natürlich, dass viele Nutzergruppen, vor allem jüngere, smart unterwegs sind mit Smartphones, ihre Informationen weitgehend aus dem Smartphone dann holen täglich, und an die wollen wir ran. Und wenn es uns gelingt, mit unserer Bayern 2 App da neue Gruppen zu erschließen, zusätzlich zu denen, die wir ohnehin schon haben, natürlich die wir im linearen Programm haben, die wir schon länger haben, auch die sollen die App irgendwann benutzen und uns auf die Weise näher noch vertraut werden. Aber wenn wir es schaffen, mithilfe der App neuere Gruppen zu erschließen, dann glaube ich, können wir dem Radio und auch Bayern 2 einen guten Dienst erweisen.
Welche Zielgruppen genau haben Sie da vor Augen? Sind das die ganz Jungen, die vielleicht heute den klassischen linearen Weg zum Radio nicht mehr finden?
Genau, das sind also mobile User, Jüngere in erster Linie, die also mit klassischen Kulturprogrammen oder auch modernen Kulturprogrammen, wie wir es für uns in Anspruch nehmen bei Bayern 2, nicht so viel am Hut haben, die uns vielleicht auch gar nicht kennen. Die wissen möglicherweise gar nicht, dass es ein Programm wie Bayern 2 gibt, ein Kultur- und Gesellschaftsinformationsradio. Aber die stoßen auf anderem Wege, hoffen wir, auf diese App und merken dann möglicherweise, wow, was haben denn die für Inhalte hier? Die haben ja richtig tollen Content, kurze Stücke, lange Stücke, anspruchsvolle Reportagen, Hörspiele, aber auch das Kurzinterview zu einem aktuellen politischen Thema, das sie sonst in der Form nirgendwo anders finden. All dieses bieten wir mit der App an und zeitautonom deshalb, weil ich als User sagen kann, ich habe Lust auf kürzere Stücke, ich habe Lust auf längere Stücke, ich möchte sogar Stundensendungen hören und mobil natürlich, klar, wegen dem Smartphone, aber auch an meinen eigenen Interessen orientiert. Ich kann also in dieser App sagen, was mich interessiert. Und je mehr ich von mir preisgebe, desto mehr weiß die App über mich und desto mehr lernt auch die App. Darum auch unser Motto, das Radio, das auf mich hört.
Wenn ich jetzt als Hörer tatsächlich mir die App runterlade, dann treffe ich ja erstmal auf eine ziemlich aufgeräumte Oberfläche, wie ich finde. Ich habe das heute Morgen auch einmal ausprobiert. Aber was muss ich dann tun? Wie geht's weiter? Wie stelle ich die App so ein, dass sie mir genau die Inhalte zuspielt, die ich hören möchte?
Erstmal neben den strategischen Überlegungen, die Stefan Meyer gerade erzählt hat. Die Bayern 2 App soll auch ein neues Radioerlebnis schaffen. Wir glauben an die Emotionalität von Radios. Es sind nicht nur tolle Inhalte und ich suche mir immer das, was mich interessiert. Da steht im Mittelpunkt der App steht ein großer Play-Knopf. Radio geht los. Das ist das Erste. Jetzt gibt's aber auch Möglichkeiten, natürlich dieses Radio zu einem Radioerlebnis zu machen, was besser zu mir passt als vorher. Indem ich Themen aussuche. Indem ich Themen, die mir vorgeschlagen werden, like oder wegskippe. Beide sind Informationen für den Algorithmus, neben der Einstellung von Themen und Zeitlängen, dass diese App lernt, aha, der wünscht sich vielleicht von dem mehr, also schlagen wir ihm mehr vor. Und das, was ich hier jetzt gerade als Algorithmus ganz kurz nur beschreibe, das ist wirklich neu. Das sind neue Möglichkeiten für uns Radiomacher. Diese App ist ein Radio, was besser wird und besser zu mir passt, je häufiger ich es nutze. Je häufiger ich sage, das mag ich nicht. Und für uns Radiomacher ist das eine interessante neue Erfahrung, weil wir bisher immer gesagt haben, gut, Leute hören unser Radio und jemand schaltet aus, Albtraum eines jeden Radiomachers. Das ist aber etwas, was hier nicht der Fall ist. Wenn jemand Skip und Nein sagt, dann schlagen wir ihm was Neues vor und überraschen ihn mit was Neuem. Und dann jetzt hier anzufangen zu lernen, wie funktionieren denn die Prozesse, was wird denn gut gehört, was nicht und so. Also der Umgang mit Daten, das ist das Spannende für mich als Radiomacher, gerade hier so ein neues Radioerlebnis zu haben.
Wenn wir jetzt nochmal tatsächlich in die Zukunft schauen, ist es denn auch denkbar, das war auf dem Panel, an dem Sie gerade auch teilgenommen haben, Herr Meyer, auch kurz angesprochen worden, dass es auch noch die Integration, sage ich mal, von Hörerinteraktionsmöglichkeiten gibt, um auch nochmal das als Quelle zu nutzen, um anderen Hörern wiederum, die vielleicht den sehr ähnlich sind, den Hörgewohnheiten, noch besser zugeschnittene Angebote zu machen, oder ist das noch etwas Ausbaustufe in ferner Zukunft?
Im Moment arbeiten wir dran, die Bayern 2 wirklich richtig gut zum Laufen zu kriegen. Da gibt es noch viele To-Dos, die wir jetzt mit Entwicklerarbeit noch lösen müssen. Zum Beispiel eine Offline-Funktion, an der wir noch arbeiten. Auch das ist natürlich praktisch, wenn du die Sachen, die du dir zu Hause dann sammeln kannst, um sie dann auf dem Weg in den Urlaub irgendwie nochmal gesammelt anzuhören mithilfe der App. Also das, was Sie erwähnten, die Interaktion im Hörer, ist sicherlich denkbar, aber sicher nicht in der ersten Ausbaustufe. Woran wir eher denken ist und was uns auch freut, ist das Interesse, was uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, insbesondere in der ARD, entgegenschlägt. Also wir merken schon, die machen schon große Ohren, große Augen angesichts der Bayern 2 App. Und möglicherweise kann man ja da mal irgendwie, ja, vielleicht kooperieren, gemeinsam was auf die Beine stellen, was dann auch die gesamten Inhalte öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine Art Best-of dann integrieren könnte. Ich glaube, in die Richtung wird es zunächst mal gehen. Höhere Interaktion, ich kann es mir durchaus vorstellen, aber sicher nicht in Bälde.
Das heißt, möglicherweise, jetzt wollen wir vielleicht nicht über konkrete Zeiträume sprechen, aber gibt es irgendwann eine ARD-Hörfunk-App?
Naja, jetzt wird politisch und da müssten sich jetzt eigentlich andere zu äußern, nicht ein kleiner Programmchef einer zwar erfolgreichen, aber doch nicht jetzt Massenwelle. Klar kann man sich das vorstellen. Wie gesagt, nur unser Interesse ist, das Ding jetzt mal bei uns wirklich richtig gut zum Laufen zu bekommen und auch die entsprechenden Userinnen und User zu generieren, die Spaß an dieser App haben, die das Ding auch nutzen und die bereit sind, auch die App lernen zu lassen über eigene Hörgewohnheiten. Und dann werden wir weitersehen. Aber bei all dem, ich lege Wert darauf, zumindest bei uns, das Ding soll nicht zu kompliziert werden. Also die Schlichtheit dieser App, das ist ein ganz wichtiger USP. Dieses würde ich ungern verwässern wollen. Also wenn wir da also zig Möglichkeiten haben, noch weiter zu klicken und zu sharen und hier noch und das und dann da noch einen Text einbauen und da noch eine Interaktion dann einbauen, hat jetzt wie gesagt nicht oberste Priorität, weil wir einfach mit dieser einfachen Art, Radio neu zu hören, erstmal dieses voranbringen wollen.
So einfach kann Radio sein, das glaubt zumindest Stefan Meyer. Als Programmchef von Bayern 2, da hat er gerade eine lernende Radio-App rausgebracht, die dem User genau den Inhalt bieten soll, die er hören möchte.
Wie wir bei der Radio wissen, brauchen sowas ja überhaupt.
Genau.
Ich glaube, da möchte er eh alles hören.
Ja, ja, vor allen Dingen uns. Ja. Was mit Medien? Das akustische, hörbare Medienmagazin.
Ha. Schön. Es ist wirklich schön, hier mit euch nochmal einen Rückblick auf die Medientage München dann auch zu blicken. Und wir bleiben nochmal beim Radio, war nämlich auch sehr viel Interessantes dabei. Und ich muss sagen, ich habe heute was persönlich sehr, sehr Interessantes gesehen, nämlich einen Talk von Helen Bowden. Helen Bowden ist eine Powerfrau des Rundfunks, kann man eigentlich sagen. Sie hat im kommerziellen Rundfunk in Großbritannien angefangen, hat schon in den 80er Jahren ist sie nach Afrika gereist, hat dort über die Problematiken von AIDS berichtet, so als eine der ersten. Hat ziemlich schnell auch Verantwortung dann bei BBC bekommen, war Chef BBC News und die letzten Jahre Director BBC Radio.
Aber jetzt gibt sie Verantwortung bei der BBC ab.
Ja.
Aus einem guten Grund, glaube ich aber.
Sie geht nämlich im Januar nach Harvard und wird dort dann auch arbeiten. Und deswegen gibt sie ihren Job als Director BBC Radio ab.
Kann man machen.
Und das war heute ihr letzter Auftritt. Und als diese alte, passionierte Radiofrau habe ich da mal mit ihr über die Herausforderungen für die Radiobranche gesprochen. Und zwar auch für einen ihrer Sender, BBC Radio One, musste ja so ein bisschen leiden, als Apple einen eigenen Fernsehsender dann gestartet hat und dafür den BBC One Star Zen Low geklaut hat und auch eine Handvoll Producer mit abgeworben. Aber zunächst wollte ich von ihr wissen, also darüber habe ich mit ihr gesprochen, aber zunächst wollte ich von ihr wissen, welchen Einfluss Dienste wie Spotify auf das Radio haben. Ist das Konkurrenz oder am Ende doch nicht?
I think all the music stream services are a really big challenge for radio with the young and a bit of a challenge with older age groups. But for the young, they're so easy, they're so simple, they're relatively cheap. You can make the music fit the mood you're in. Whereas radio, you are given the music that the radio company decides works at that moment. On the other hand, I think radio gives you an intimacy of connection, a real human relationship, which many listeners will continue to want. And young listeners may want more as they grow older. You are in a very particular bubble in your teens and 20s, and as life changes, you want different kinds of things from your media.
When we talk about the usage of audio, how is going the aspect of life going to change?
Well, right now in the UK, 99% of radio listening is live. So although music streaming is very important, it has not changed the way people listen to radio. And in the UK, you can download radio and you can catch up. I think the technology is actually going to make more audio consumed, but it won't necessarily be consumed as a radio program. And that's a big challenge for conventional radio.
So what does it mean for a radio station? This is your last week as director of BBC Radio. What have to be the steps of your successors?
You need to focus on the strategy of listen, watch, share. So, and that will be different for different stations and different audiences, but essentially the radio itself must be very good with very powerful presenters, a real understanding of music and mood and time of day. You absolutely have to understand that for lots of audiences, radio is no longer just audio. It's stills, it's films, it's live streaming of films, it's visual. And you have to understand that your content needs to be shareable. So even in speech, you know, shareable small chunks of speech that you can put on a Facebook page are really important. And you need to be surprising. There's still the power of bringing people together collectively around a new album or a new artist or a big concert. Be surprising and you will keep people with radio.
So, but what is radio in its core then? Because when you say you have videos, snippets and this...
Radio in its core is a relationship. It's a relationship between the presenter and you. So it doesn't matter whether it's audio, visual or shareable. In the end, its unique power is you are connecting to another human voice who's sharing a conversation with you. We always talk about the intimacy of radio. That is its profound strength.
I think BBC Radio 1 was one of the, let's say, victims of the approach of Apple starting its first radio program. They, as you said, stole Zane Lowe from you. He's a big personality and also, as well, some producers. It passed some months, I think more than a year, that the radio station from Apple is on air now. Do you think it works out?
It's very difficult to judge because Apple don't share their audience information. But from our superficial understanding, they are struggling to make an impact with their radio stations. And I suspect that is because, although they have very good people, they feel too global. They don't feel like a proper conversation. But I may be wrong. We don't really have the evidence.
So what's the biggest challenge for a radio station? Is it technical problems that it's not very easy to access audio? Is it the new players in the market? Is it the user behavior? What do you think?
The real challenge for radio is the amount of hours people are consuming, because hours indicate a habit, and radio has always been a habit we like. Human beings like habits. And if you lose the habit of radio, it will die. So the challenge for every radio station, every radio company, is to keep that habit alive.
As you step down as director, what's your tip for people who love radio and want to bring it forward?
Shout loud about how good it is. Share it with people. It's as simple as that.
Helen Bowden, Director BBC Radio, noch für ein paar Tage. Hier bei Was mit Medien. Wir haben Sie getroffen auf den Medientagen München, von der wir euch heute Abend berichten.
Was mit Medien? Das codende Medienmagazin. Wir wechseln jetzt mal das Thema. Wir bleiben aber in München, also nicht nur in diesem Studio. Das wäre jetzt auch sehr skurril, wenn wir direkt herausgingen. Wir bleiben auch thematisch in München, denn hier hat parallel zu den Medientagen das Editors Lab bei der Süddeutschen Zeitung stattgefunden. Da haben junge Teams aus Redakteuren, Gestaltern, aber auch Programmierern in 3 Tagen ja neue Nachrichtenprodukte entwickelt.
Prototyping the Future of News war da der Titel. Und es gibt einen Gewinner, der ist noch quasi noch ganz frisch gekürt, gewonnen hat ein Projekt von der Standard. Das Team hat nämlich analysiert, was für Kommentare auf der Facebook-Seite von Strache im Nachhinein gelöscht wurden, um herauszufinden, ob negative Meinungen gegen Strache dort entfernt worden sind. Aber was steckt eigentlich dahinter? Vanessa Wormer von der SZ über die Entstehung des Events.
Also wir haben ja im vergangenen Jahr sehr intensiv an den Panama Papers gearbeitet und ich würde mal behaupten, die Panama Papers wären ohne Technologie gar nicht möglich gewesen. Und deshalb war auch so die Idee dieses Hackathons, dass wir die Teams so ein bisschen herausfordern wollen, also dass wir die Frage stellen, was könnt ihr denn erreichen, wenn ihr Technologie nutzt? Wie könnt ihr den investigativen Journalismus ja noch besser machen und wie könnt ihr neue Tools vielleicht erfinden, die investigative Arbeit ja erleichtern? Ich fand es echt großartig zu sehen, wie viele Projekte jetzt dabei waren, wo ich wirklich morgen aus dem Stand heraus mitarbeiten wollte. Also es sind ganz viele Projekte entstanden, die wirklich nützlich sind für investigative Journalisten. Ich fand die Bandbreite einfach großartig jetzt bei diesem Hackathon und auch die Nützlichkeit der einzelnen Projekte. Ja, wir hatten ja noch ein Gespräch mit Edward Snowden, was, glaube ich, für alle sehr aufregend war. Und Edward Snowden hat ja selbst gesagt, dass die Kunst wahrscheinlich ist, verschiedene Datensätze zu kombinieren und da bin ich jetzt auch mal gespannt. Hier haben sich viele Leute jetzt kennengelernt und vielleicht schaffen wir es auch so im Sinne des Cross-Border-Journalism ja zusammenzuarbeiten und teamübergreifend ja neue Projekte entwickeln und ja neue Datensätze zusammenfügen und vielleicht zu neuen investigativen Geschichten zu kommen.
Mit dabei war auch Nadine Stamm, sie ist freie Journalistin, unter anderem fürs Korrektiv und sie war ganz begeistert.
Es war ganz großartig. Es sind sehr, sehr viele Redaktionen zusammengekommen. NZZ, der Standard, die Rheinische Post, wir, Süddeutsche, irre viele. Es war super inspirierend, viel gelernt. Ich habe Coden gelernt, entwickeln, bin jetzt Hackerin. Ich konnte schon ein bisschen HTML, CSS, aber ich habe mich jetzt endlich an die harten Sachen rangetraut, und zwar die Konsole aufzumachen und Python da reinzuschreiben. Ich hoffe mir davon, einen noch näheren Zugang zu Datenjournalismus zu kriegen und nicht mehr so viel Angst davor zu haben, in der Zukunft Seiten zu scrapen und da mir Daten rauszuziehen und daraus Visualisierung zu machen. Ich glaube, in diesem Fall war es total super, dass Journalisten, Entwickler und Designer zusammengekommen sind und im Team zusammengearbeitet haben und dadurch Neues entstehen konnte. Ich glaube, das hat man in der Redaktion oder im Arbeitsalltag selten.
Das waren ein paar Einblicke vom SZ Editors Lab, was auch in München stattgefunden hat. Unsere Zusammenfassung vor den Münchner Medientagen. Es hat uns großen Spaß gemacht,
ja,
mit euch.
Ja, sehr, sehr, sehr viel Spaß. Vor allen Dingen hatten wir euch ja wirklich komplett die ganze Zeit dabei. Nicht im Radio, aber im Stream.
Auf Facebook haben wir nämlich nochmal parallel dazu live gestreamt. Auch da danke fürs Zuhören. Und eins muss man sagen, nächsten Donnerstag, 20 Uhr, sind wir wieder live am Start bei dir, Radio Wissen. Und dann geht's um die Medien und die US-Wahlen. Wir schalten auch nach Washington. Ich bin gespannt. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.